Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen.
Tja, stehen wir in Deutschland vor einer Rezession? Technisch oder mehr? Die Europäische Zentralbank überrascht. Das Wording hat sich ein wenig geändert. Man spricht jetzt nicht mehr von einer kurzfristigen Inflation, sondern durchaus von einer anhaltenden. 4 oder 15 Schritte in diesem Jahr in den USA? Das ist die große Frage. Und zu guter Letzt gucken wir nach Großbritannien. 4 von 5 Währungshütern haben für einen Zinsschritt von 50 Basispunkten votiert. Jetzt sind es 25 geworden, aber wie ist der Ausblick? Ja, Uli, lass uns wieder mit Deutschland anfangen. Natürlich kommen wir an dem Thema Corona auch nicht vorbei, ohne es zu kommentieren. Die deutsche Wirtschaft ist im letzten Quartal 2021 preis- und saisonbereinigt um knapp 0,7% im Vergleich zum dritten Quartal 2021 geschrumpft, laut des Statistischen Bundesamtes. Ein Indikator ist natürlich auch gewesen, dass der Bierkonsum in Deutschland in 2021 um 3,4% gesunken ist gegenüber 2020. Ja, befindet sich Deutschland wieder auf dem Weg in eine Rezession?
Also ob es am Bierkonsum gelegen hat, Sebastian, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber du hast natürlich völlig recht, das vierte Quartal war schwach. Aus meiner Sicht hängt das an den Lieferketten-Thematiken. Die Auftragseingänge sind sogar gestiegen. Also wir haben nach wie vor ein Angebotsproblem, kein Nachfrageproblem. Angebotsproblem insofern, als dass eben die Komponenten fehlen, um dann die Produkte zu Ende zu bauen und auszuliefern. Warum komme ich drauf? Weil eben Spanien und Frankreich zum Beispiel positiv waren. Und wie gesagt, dieser deutsche negative Wert dann aus meiner Sicht doch sehr stark auf den Welthandel und damit auf die Lieferketten zurückzuführen ist. Eine technische Rezession würde ich tatsächlich nicht ausschließen wollen. Bedeutet also, dass wir jetzt hier am Jahresanfang auch nochmal negative Zahlen sehen können. Das ist dann nach wie vor natürlich Lieferketten, Omikron etc. geschuldet. Relativ schwacher Start ins Jahr. Wir sollten aber dann im Laufe des Jahres doch durchaus bessere Zahlen sehen, sowohl was die Lieferketten angeht, als auch was das Wachstum angeht. Hatte dieser Tage noch gelesen, also hier das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, auch das IFO-Institut in München oder das Institut für Weltwirtschaft in Kiel gehen alle davon aus, dass wir eine deutliche Erholung im Laufe des Jahres kriegen werden, mit Wachstumsaussichten zwischen 3,5 und 4,5%, also durchaus knackig.
Du hattest es angesprochen, es gab auch in Europa, in der Eurozone, positive Wachstumszahlen. Mich würde mal interessieren, wie groß schätzt du das Risiko eigentlich ein? Die Länder um uns herum öffnen ja letztlich oder ja reduzieren ihre Corona-Beschränkungen. Momentan ist es bei uns ja noch nicht wirklich weit in der Diskussion, dass wir dadurch einen sehr starken Negativ-Impact in der deutschen Wirtschaft bekommen, oder sagst du, naja gut, wird jetzt nicht viel ausmachen, weil die Lieferkettenproblematik wird weiterhin bestehen bleiben?
Ja, die Lieferkettenproblematik hängt sehr stark an China. China wird sicherlich jetzt mindestens über die Olympischen Spiele noch sehr, sehr restriktiv sein. Darüber hinaus gibt es natürlich auch in China mittlerweile Diskussionen, ob diese No-Covid-Strategie durchzuhalten ist, die eben immer wieder bei kleinsten Ausbrüchen schon dazu führt, dass Häfen oder ähnliche Dinge geschlossen werden. Davon sind unsere europäischen Nachbarn, wie ich das vorhin andeutete, nicht so sehr getroffen, weil wir eben doch sehr stark in den Welthandel mit der deutschen Industrie, mit dem deutschen Mittelstand eingebunden sind. Von Omikron und von dieser Öffnungsdiskussion sind dann insbesondere die Dienstleistungen betroffen. Die leiden natürlich, keine Frage, in Deutschland. Ob und wann wir hier eine Öffnungsstrategie diskutieren werden, ist sicherlich eine politische Entscheidung. Andere Länder haben es getan, weil sie möglicherweise mit den Impfquoten weiter sind, weil sie möglicherweise woanders stehen, was Hospitalisierung, Demografie der Bevölkerung und ähnliche Punkte angeht. Also das, wie gesagt, am Ende wird eine politische Entscheidung sein. Ich glaube aber nicht, dass es hier zu großen wirtschaftlichen Verwerfungen außerhalb des ersten Quartals kommen wird.
Ja, positiv ist ja auch gewesen, wenn man sich die Eurozone anguckt, dass die Arbeitslosenquote weiter am Sinken ist. Wir befinden uns in der Eurozone jetzt auf dem oder sogar unterhalb des Vor-Corona-Niveaus. Auf der anderen Seite, Inflationsraten in der Eurozone steigen weiter an, im Januar doch auf den nächsten High angekommen. Möchte ich ehrlich gesagt gar nicht momentan in der Haut der EZB stecken. Die Frage ist, was soll die EZB machen? EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat sich ja jetzt mittlerweile sogar etwas besorgter über die anhaltende Inflation geäußert und schloss auch keine Leitzinserhöhung in diesem Jahr mehr kategorisch aus. Wie ist dein Blick auf die Politik der EZB und gehst du auch davon aus oder könntest du dir vorstellen, dass vielleicht in diesem Jahr die EZB schon reagieren wird?
Ja, Sebastian, tatsächlich haben wir eine Arbeitslosigkeit in Europa oder in der Währungsunion, muss man genauer sagen, von um die 7%. Das sind so rund 11,5 Millionen Menschen, die arbeitslos sind. Und das ist der niedrigste Stand, den wir seit der Einführung des Euro haben. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Hier steht eben zu befürchten, dass wir irgendwann tatsächlich dann auch Lohndruck bekommen können. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum eben auch die Europäische Zentralbank hier mittlerweile etwas vorsichtiger reagiert. Im Moment kommt die Inflation in Europa 5,1%, ist sie sogar gestiegen. In Deutschland ist sie weniger stark gesunken, als man das angenommen hatte. Und Treiber ist oder sind die Energiepreise, die hier knapp 30% nach oben gegangen sind. Auch die Lebensmittel mit knapp 4%, die Services dann sicherlich Corona-bedingt 2,5%. Also das hat schon doch zu Erstaunen geführt, dass die Inflation hier doch immer noch auf diesem hohen Niveau verharrt, obwohl wir ja von Basiseffekten etc. gesprochen haben. Ich gehe davon aus, dass sie sinken wird im Laufe des Jahres, aber du hattest es angedeutet, Frau Lagarde hat hier doch sehr deutlich gesagt, dass der Inflationsdruck länger anhalten wird, dass mittelfristig das Ziel von 2% nicht eingehalten werden kann. Die Europäische Zentralbank wird deshalb bei ihrem nächsten Meeting am 10. März einen kompletten Review, also eine Überarbeitung, eine Analyse fahren der Inflation und der geldpolitischen Instrumente, die man dann anwenden möchte. Interessant war in der Pressekonferenz vor allen Dingen, dass Frau Lagarde auf die Frage, ob denn eine Zinserhöhung in diesem Jahr ausgeschlossen sei, sehr ausweichend reagiert hat und sie hat die Frage im Grunde genommen nicht beantwortet. Also daraufhin sind dann natürlich die Fantasien ins Kraut geschossen und der Markt und auch einige Analysten gehen mittlerweile davon aus, dass wir wohl auf der Einlagenseite Zinserhöhungen sehen werden, möglicherweise sogar eine Null zum Jahreswechsel. In der Art und Weise hatte sich auch Klaas Knot von der holländischen Notenbank am Wochenende geäußert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wirtschaft läuft relativ stabil, sollte sich weiter erholen im Jahresverlauf. Arbeitsmarkt sieht gut aus. Energie treibt hier weiter die Preise. Die Inflation geht deshalb weniger stark runter als gedacht. Und die Europäische Zentralbank ist mittlerweile dann auch aufgewacht und ist hier offensichtlich bereit, etwas gegen diese Preissteigerungen zu unternehmen.
Aber du hast es angesprochen, Leitzinserhöhung, ist das wirklich das Instrument? Müsste man nicht eher mal anfangen, deutlich stärker die Bilanzsumme zu reduzieren?
Ja, das wird die EZB wahrscheinlich tun. Das hatte Frau Lagarde ja auch angedeutet, dass man das PEPP-Programm, das pandemische Programm im März dann auslaufen lassen wird. Man wird voraussichtlich das APP-Programm, also das normale Kaufprogramm, ein bisschen aufstocken. Ich denke, man wird sehr flexibel damit umgehen und da müssen wir uns, glaube ich, tatsächlich noch gedulden auf dieses März-Meeting der Europäischen Zentralbank, der Analyse, die dann dort gefahren werden wird, ob und wie lange es denn dann ausgeweitet wird und dann wird man von da aus eben auf zu einer Einstellung des Kaufprogramms kommen und möglicherweise dann auch gegen Jahresende zu einem Quantitative Tightening, wie es so schön heißt, also zumindest, dass man dann auslaufende Anleihen nicht mehr wieder anlegt. Das wäre dann sicherlich auch das Signal, ab dem man dann mit echten Leitzinserhöhungen wird rechnen dürfen.
Ja, also März auf jeden Fall ganz rot im Kalender ankreuzen. dann wird wahrscheinlich dann aber klarer sein, in welche Richtung die EZB steuern wird. Im März übrigens auch ganz wichtig, Anfang März, da werden wir beide auch unseren Part haben, dass der zweite digitale RMS Treasury Day. Wenn Sie daran Interesse haben, können Sie gerne Ihren RMS-Betreuer von uns anschreiben. Der gibt Ihnen dann entsprechend die Einladung weiter, wo wir auch über die möglichen Risikoszenarien sprechen. Wir beide debattieren mit einem Händler zusammen und welche Möglichkeiten es gibt, sich eventuell noch weiter aufzustellen. Ja, dann lass uns mal über den großen See rüber gucken. Lass mal Richtung USA gehen. Auch dort der US-Arbeitsmarkt scheint doch in einer sehr guten Verfassung zu sein. Deutlich besser, als es damals war in 2015, als schon mal ein Zinserhöhungszyklus eingesetzt wurde. Relativ falkenhaft hat sich der Fed-Gouverneur Jerome Powell bei seiner letzten Pressekonferenz geäußert. Er schloss auch nicht aus, dass sie nicht eventuell doch in 2022 noch stärker an der Zinsschraube drehen könnten, als sie bislang erwarteten, 4 Zinsstraffungen von jeweils 25 Basispunkten. Wie hoch würdest du aktuell einschätzen, dass dieses Szenario eines fünften Zinsschrittes passiert? Oder glaubst du eher, man wird vielleicht bei 4 bleiben, aber dann statt 25 Basispunkte einmal um 50 Basispunkte hochgehen?
Ja, auszuschließen ist da, glaube ich, nichts. Glaube, dass die Notenbanken im Moment sehr datengetrieben entscheiden werden und auch sehr kurzfristig. Die Märkte sind vorbereitet auf alles, was da kommen mag. Sie prognostizieren im Moment tatsächlich 5 Zinsschritte bis in den Januar des nächsten Jahres hinein, also nicht nur dieses Jahr dann, sondern einschließlich Januar würde dann der Zins auf 125 Basispunkte, anders ausgedrückt 1,25% in den USA steigen. Es wären dann möglicherweise noch 3 weitere Zinsschritte in 2023 zu erwarten. Die Terminal Rate, also sozusagen der Zielkorridor der amerikanischen Zentralbank, wird nach wie vor bei etwa 2% erwartet. So, das alles gesagt, kann es aber natürlich sein, wenn auch in Amerika die Inflation hartnäckiger hoch bleibt, dass die Notenbank nochmal einen drauflegt. Ich meine, es ist ja schon bemerkenswert, wie Jerome Powell noch im November gesagt hat, dass er die Inflation für vorübergehend hält und für kein großes Thema und wir mittlerweile also darüber spekulieren, ob es 4, 5 oder noch mehr Zinsschritte werden könnten. Insofern werden auch die nächsten Inflationszahlen wichtig sein, die ja diese Woche rauskommen werden. Monat auf Monat wird es möglicherweise eine kleine Abkühlung geben, aber auf der Jahr-on-Jahr-Seite werden im Moment 7,3% in den USA erwartet. In der Kernrate sind es sogar 5,9%, die hier erwartet werden. Also nach 7% im Dezember und 5,5% bei der Kernrate wäre das nochmal ja, ein Schnaps obendrauf. Und wie gesagt, dann muss man sehen, wie und ob die Notenbank hier entsprechend reagieren wird. Im Moment preist der Markt einen Zinsschritt im März und insgesamt dann 5 bis in den Januar, wie gesagt.
Ja, das, der Zinsmarkt, das momentan einpreist, das haben wir vielleicht auch so ein bisschen schon gesehen an der Entwicklung Euro-Dollar, dass sozusagen die Überraschungsseite auf der Euro-Zinsseite doch ein bisschen höher ist. Ne? Der Euro hat ja auch relativ fest an Wert gegenüber des US-Dollar dazugewonnen. Wie hoch schätzt du das Aufwärtspotenzial des Euro ein?
Ja, also es ist schon bemerkenswert, dass ja für die Europäische Zentralbank eigentlich gar nichts erwartet worden war. Und mit den Äußerungen von Frau Lagarde hat sich das Bild komplett gedreht. Der Euro-Dollar-Kurs ist Richtung 1,15 gewandert. Wie gesagt, stark datenabhängig. Würde sagen, dass wir da durchaus auch noch mehr erwarten können an Euro-Stärke, weil eben so wenig eingepreist worden war, aber das hängt dann jetzt wieder von dem März-Meeting ab und es hängt natürlich davon ab, wie hartnäckig die Inflation hoch bleibt und wie sehr die Notenbanken, Stichwort 2 Zinsschritte, also 50 Basispunkte im März in den USA möglicherweise vorgehen wird. Ich glaube, dass der Euro eher an Stärke zulegen wird, vor dem Hintergrund, dass man eben in Europa mit praktisch nichts gerechnet hat und dass die Europäische Zentralbank doch mit Frau Lagarde letzte Woche in der Pressekonferenz ziemlich hawkisch war.
Ja, in der Zinsschraube doch relativ kräftig gedreht. Das hat die Bank of England in Großbritannien. Unsere Nachbarn im Nordwesten haben letzte Woche die Zinsen um 25 Basispunkte auf 50 erhöht. Interessanter fand ich allerdings, dass es hieß, dass 4 der 9 Währungshüter für 50 Basispunkte votiert haben, Zinsanstieg. Inwieweit gehst du davon aus, dass jetzt in Großbritannien in den nächsten Monaten noch weitere Zinsschritte folgen werden?
Ja, wir haben ja in den USA schon über die möglicherweise höheren Inflationszahlen gesprochen. Die Löhne sind in den Vereinigten Staaten year on year um 5,7% gestiegen. In Großbritannien waren es immerhin 4,2%. Auch hier ist die Arbeitslosigkeit relativ niedrig. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,1%. Und vor diesem Hintergrund wird man wohl davon ausgehen müssen, dass die Bank of England die Zinsen weiter anheben wird, möglicherweise im Mai, im Juni und dann nochmal im Oktober um jeweils 25 Basispunkte. Die Bank of England hat auch gesagt, dass sie ab einem Leitzins von 1% dann auch das Quantitative Easing abbauen wird, also auch hier Anleihen wird auslaufen lassen, also nicht nur die Käufe stoppen, sondern sogar Anleihen auslaufen lassen, beziehungsweise sogar verkaufen. Das Ganze, Sebastian, passiert dann vor dem Hintergrund, dass im April die Energiepreise für die privaten Haushalte neu justiert werden. Das ist bei den flexiblen Verträgen im Vereinigten Königreich typischerweise zweimal im Jahr der Fall, einmal im Herbst und einmal im Frühjahr, und eben in diesem April wird mit doch einer kräftigen Steigerung gerechnet aufgrund der angezogenen Energiepreise, und deswegen geht die Bank of England selbst von einer Inflation von 7,25% im April aus. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund und den Arbeitsmärkten kann es nicht wirklich verwundern, dass man hier davon ausgeht, dass die Bank of England nicht nur die Zinsen weiter erhöht, wie ich das gesagt habe, sondern eben auch ihre Bilanz tatsächlich aktiv verkürzen sollte.
Ja, Uli, eine Frage habe ich aber noch bezüglich des Pfunds, was mich so ein bisschen irritiert hat. Letzte Woche Donnerstag, wir sind auf 0,83 in etwa gelaufen. Und dann auf einmal ging es hoch und wir nähern uns in großen Schritten der 0,85 an. Ich meine, auf der einen Seite, klar, Christine Lagarde ist in den Markt reingekommen, hat ihre Pressekonferenz gegeben. Auf der anderen Seite hat mich das doch schon so ein bisschen gewundert, weil dieser Effekt, was ich vorhin gesagt hatte, mit den 4 Währungshütern, die doch für höhere Leitzinserhebungen gesprochen haben, votiert haben, hätte das doch eigentlich ausreichen können, oder?
Ja, aber auch hier, Sebastian, liegt, glaube ich, bei der Bank of England relativ viel auf dem Tisch. Das ist deutlich kommuniziert. Bei der Europäischen Zentralbank hatte man mit nichts gerechnet. Insofern war Frau Lagarde und ihre Pressekonferenz dann doch überraschend. Nachdem die Bank of England den Zins erhöht hatte, ist tatsächlich das britische Pfund mit 0,8285 auf den höchsten Stand seit 2 Jahren geklettert. Das Ganze hat aber nur eine Stunde gewährt. Dann kam eben Christine Lagarde und die Pressekonferenz, und das Pfund bzw. der Euro hat eben die andere Richtung eingeschlagen. Wir nähern uns, du hast gesagt, der 0,85 von unten jetzt, also der Euro wird da stärker. Auch hier gilt es wahrscheinlich genau zu gucken, was machen die Notenbanken, was wird vor allen Dingen die Europäische Zentralbank da am 10. März beschließen und womit rauskommen, und das wird dann sicherlich eine neue Richtung vorgeben für die einzelnen Währungen gegenüber dem Euro.
Ja, Uli, vielen Dank. Ich glaube, was heute rausgekommen ist, ist, dass wir viel stärker jetzt auf die EZB achten müssen, auf die Pressekonferenzen, die anstehenden, auch der verschiedenen EZB-Mitglieder. Haben wir das in der Vergangenheit doch relativ stark auf die FED fokussiert. Glaube ich, ist der größte Überraschungspool das, was jetzt aus der EZB im März kommen kann. Deshalb glaube ich, Augen offen halten und das ganz genau beobachten, ist die Zeichen, die wir momentan setzen müssen. Vielen Dank und alles Gute.